Deutschlandfunk Kultur Lesart.
Wie politisch ist die Siesta, der Mittagsschlaf also? Und was veranlasst Männer, sich zwischen 40 und 55 Jahren manchmal so gar nicht zu finden und sich dabei auch noch schlecht zu fühlen? Und worin besteht die Kunst, sich dann eben doch einfach mal zu verlieren? Alles Fragen, die uns heute in der politischen Lesart in der nächsten Stunde beschäftigen werden. Dazu kommt noch eine Prise Evolutionstheorie und das Leben Charles Darwins. Und zu alledem sage ich herzlich willkommen. Angesichts dessen, was Menschen einander anzutun vermögen, würde ich lieber von einem heroischen kleinen Affen abstammen. Das ist ein Zitat Charles Darwins, dem Naturforscher, der mit seinen Beiträgen zur Evolutionstheorie als einer der bedeutendsten Naturwissenschaftler bis heute gilt. Darwin, er veränderte bekanntlich unsere Vorstellung davon, wer wir sind und woher wir kommen. Über sein Leben, sein Forschen, seine Reisen und die Debatten, die sich um seine Erkenntnisse rankten, gibt es jetzt ein neues, sehr schön aufgemachtes Buch in kompakter Form. Es heißt Darwins Notizbuch. Geschrieben hat es der Brite Jonathan Clements. Das Buch erscheint übermorgen bei WBG Theiss. Und am Telefon begrüße ich nun den Lektor des Buches, Johannes Klemm. Einen schönen guten Tag, hallo.
Guten Tag.
Ein Buch über Charles Darwin, ehrlich gesagt, ist da nicht schon alles geschrieben und gesagt worden?
Ja, könnte man meinen, aber über Charles Darwin liest man ja meistens, wenn es um seine Evolutions- und Selektionstheorien geht, wenn es also um harte Wissenschaft geht. Das ist für viele oftmals vielleicht etwas trocken und fachlich. Darwins Notizbuch ist dahingehend eine Biografie, die mit wirklich vielen Bildern und Zitaten dem Leser auch Platz für Kopfkino lässt und es so leicht macht, sich in die Person Charles Darwin, seine Zeit und vor allem auch seine Ideen hineinzuversetzen. Das ist, glaube ich, ein Aspekt, der das Thema für viele sehr viel zugänglicher und auch verständlicher macht.
Es macht auch wirklich Spaß, dieses Buch durchzublättern. Auffällig ist nämlich die Machart. Das ist fast ein collagenartiges Werk. Da finden sich auf vergilbten Seiten neben den Texten auch immer wieder Einschübe mit Zitaten, Zeichnungen, Karten, Abbildungen, Fotografien. Es scheint so eine Art Mischung aus Tagebuch, Notizbuch und eben, Sie sagten es gerade, aus einer Biografie zu sein. Welche Idee genau steckt denn dahinter?
Ja, also die Idee dahinter ist, das genau wie eben ein Notizbuch zu gestalten, den Text eben mit vielen Abbildungen aufzulockern, mit den Zeichnungen, die zum Teil Darwin selber angefertigt hat, Fotos, zeitgenössischen Malereien und Karten. Das alles soll dann so wirken wie aus Darwins eigenen Aufzeichnungen. Es wird viel zitiert aus seinen Werken. Auch wenn der Text jetzt nicht in der ersten Person verfasst ist, so fühlt es sich doch an, wenn man das Buch liest, als ob man durch Darwins persönliches Notizbuch geht und hier die Entwicklung seiner Ideen Stück für Stück mitverfolgt.
Und Sie sagten schon, die Biografie, um die geht es auch, also um den Mensch Darwin. Und den lernen wir schon als Kind kennen. Da kommt zum Beispiel ein Klassenkamerad Darwins zu Wort mit dem Zitat: Äußerlich wirkte er füllig und schwergewichtig und er war nicht allzu klug. Er verhielt sich scheu und wir hielten ihn für überheblich, weil er nicht mit den übrigen Jungen spielte, sondern nach Schulschluss gleich nach Hause ging. In der Tat, man bekommt dann doch eher den Eindruck eines stillen, fast eigenbrötlerischen Menschen. Welche entscheidenden Dinge machten aus ihm diesen seinerzeit sehr umstrittenen und letztendlich bahnbrechenden Naturwissenschaftler?
Das sind, denke ich, vor allem zwei Eigenschaften zu nennen, die ihn als Naturforscher eigentlich prädestinierten. Und das war zum einen eben seine herausragende Beobachtungsgabe. Er hat es auch geliebt, als Kind schon alles Mögliche zu sammeln. Also wenn er nach der Schule nach Hause gegangen ist, dann sammelte er Steine, Insekten, Muscheln, Münzen, Briefmarken. Und hat dann seine Funde anhand der kleinsten Merkmale kategorisiert. Das war dann auch während seiner Forschungsfahrt auf der Beagle, die er später antritt. Genauso, er hielt seine ganzen Beobachtungen feinsäuberlich in Notizbüchern fest und erstellte einen wirklich umfangreichen Katalog seiner vielen tausend Funde und Proben, die er von dieser Forschungsfahrt mitbrachte. Das war dann später zum Beispiel auch der Grundstock für seine ganze theoretische Arbeit. Das andere war, dass er auch noch ein wirklich leidenschaftlicher Mensch war, was die Naturforschung anging. Also dieses Sammeln, das war eine Leidenschaft, die er wirklich von klein auf hegte und sich durch sein ganzes Leben durchzog. Auch wenn sein Vater nicht immer so sehr davon angetan war, er wollte lieber, dass er Arzt wurde, beziehungsweise dann später Pfarrer. konnte sich Darwin davon niemals abbringen lassen. Also er hat wirklich Zoologie, Botanik und Geologie mit Leidenschaft betätigt und das auch wirklich sein ganzes Leben lang durch.
Das Leben und Wirken des Naturforschers Charles Darwin interessiert uns in der politischen Lesart. Dazu spreche ich mit dem Lektor Johannes Klemm vom Verlag WBG Theiss. Ja, die 4,5 Jahre an Bord der Beagle, die waren ein wichtiger Meilenstein in Darwins Biografie. Als er das Schiff für eine Weltexpedition bestieg, da hatte er bereits mehrfach seinen Berufswunsch gewechselt von der Medizin zum Landpfarrer und galt dem eigenen Vater als jemand, der nichts auf die Reihe kriegte, erfahren wir aus ihrem neuen Buch. Was genau geschah in diesen Jahren auf dem Schiff, auf der Beagle mit Darwin?
Erstmal war die Reise für Darwin nicht sonderlich angenehm, also körperlich. Er wurde immer sehr schnell seekrank. Nichtsdestotrotz war das wirklich für Darwin eine unglaublich wichtige und entscheidende Zeit. Dort sammelte er die Erfahrungen, Proben und Beobachtungen, auf denen er dann später seine Theorie aufbaute. Die Reise erweiterte, glaube ich, allgemein enorm seinen Horizont. Er sah die vielfältige Flora und Fauna in den entlegensten Winkeln der Erde und die unterschiedlichen klimatischen Bedingungen und auch geologischen Bedingungen, die sich dort entwickelten. Das alles half dann, seinen Blick von den ganzen Details auf das große Ganze zu lenken und dort seine Beobachtungen einzuordnen. Er selber schreibt auch, dass das die wahrscheinlich wichtigste Zeit seines Lebens war und auch seinen gesamten Werdegang bestimmt hatte. Wäre er diese Reise auf der Beagle nicht angetreten, hätte er vermutlich auch niemals seine Evolutions- und Selektionstheorien formuliert.
Eine wichtige Zeit, und es dauerte dann schließlich Jahre, als er wieder in England ankam, um all das Material, das er so akribisch gesammelt und festgehalten hat, zu sortieren. Davon sieht man in Ihrem sehr schön aufgemachten Buch auch eine Menge, was er da so zustande gebracht hat, an Zeichnungen, an Beobachtungen. Welches Verhältnis hatte Darwin als passionierter Naturforscher und als einer, der eigentlich Landpfarrer werden sollte, zur Religion?
Das war ein sehr interessantes Verhältnis. Also Darwin glaubte erstmal an das, was er sehen und messen konnte. Er war einfach ein Forscher durch und durch. Er nahm aber auch immer sehr große Rücksicht auf die religiösen Anschauungen anderer, etwa seiner Frau, die sehr religiös war und konnte sich deshalb vermutlich auch lange Zeit nicht dazu durchringen, sein großes Werk, die Entstehung der Arten, zu veröffentlichen. Über 20 Jahre hat er dazu gebraucht. Weil er
wollte es eigentlich auch posthum veröffentlichen lassen, weil er schon fürchtete, dass das wahnsinnige Debatten hervorrufen würde. Ne?
Genau, er wusste um diese enorme Sprengkraft, die seine Ideen in diesem Werk in einer noch sehr christlichen und gläubigen Gesellschaft entfalten würden. Aber er hat es dann schlussendlich ja noch zu seinen Lebzeiten veröffentlicht und benutzte aber seine Theorien da nie, um damit Politik zu machen, um die Kirche oder Gläubige zu diskreditieren. Andersherum war es jedoch so, dass christliche Naturforscher ihn wirklich aufs Schärfste angegriffen haben und verurteilt haben. Es gibt auch viele zeitgenössische Karikaturen, die sich über Darwin und seine Evolutionstheorie lustig machen. Von Darwin selber sind in die andere Richtung da keine so abfälligen Bemerkungen überliefert.
Weil Sie gerade das Politische ansprachen, Darwin kam interessanterweise aus einer recht aufgeschlossenen, einer progressiven Familie. Beide Großväter Darwins zum Beispiel empfanden die Sklaverei als Armutszeugnis für die zivilisierte Gesellschaft, wie sie schrieben, setzten sich sogar aktiv für deren Abschaffung ein. Und in Darwins Lebensjahre fallen ja dann auch bahnbrechende Dinge. Politisch gesehen die europäischen Revolutionen von 1848, die Schriften von Marx und Engels. Ja, was für ein Menschenbild hatte Charles Darwin und wie politisch war er dann doch seiner Zeit?
Darwin hatte für seine Zeit ein wirklich sehr fortschrittliches Menschenbild. Also er ging davon aus, dass es keine Unterschiede in der menschlichen Art gab, in unterschiedliche Rassen, was damals ja wirklich eine allgemeingültige Anschauung war, dass es minderwertige Menschenrassen gab und höher entwickelte. Und das lehnte Darwin wirklich sehr entschieden ab, indem er gesagt hat, das sind alles nur graduelle Unterschiede. Wir sind alle eine Art, wir gehören alle zusammen. Er hat die Idee von Fürsorge und Hilfe von schwachen Menschen oder notleidenden Menschen als wirklich eine große Errungenschaft der Zivilisation angesehen. Also er war wirklich ein sehr aufgeschlossener Menschenfreund.
Mit einem humanistischen, progressiven Ansatz. In dem Buch wird auch das aufgegriffen, was an Darwins Forschung angelehnt später diskutiert wurde, etwa Begriffe wie Sozialdarwinismus. Es geht aber auch um das düstere Kapitel der Eugenik, die ja mit Darwins Thesen vermeintlich untermauert wurden. Stichwort Survival of the Fittest. Das alles hätte Darwin überhaupt gar nicht gefallen, nachdem Sie uns auch noch mal ein bisschen geschildert haben, was für ihn wichtig war. Welche Debatten erscheinen Ihnen heute noch besonders prägnant, die sich auf Darwins Erkenntnisse stützen?
Also ich glaube, was uns Darwin gezeigt hat und was auch ja, die Welt seitdem für immer verändert hat, war, dass wir im Grunde alle miteinander verwandt sind und dass wir alle gleichwertige Menschen mit Würde sind. Und das ist eine Erkenntnis, die heutzutage, denke ich, eigentlich einen Gemeinplatz haben sollte. Aber derzeitige Diskussionen rund um Flüchtende und deren Menschenrechte lassen jedoch genau das leider vermissen. Und ich glaube, da lohnt sich dann doch auch immer mal wieder ein Blick in die Entstehung über den Ursprung der Arten von Darwin, um sich genau an das zu erinnern, was eigentlich Sache ist.
Und diesen Blick, den können Sie jetzt werfen in das Buch, das übermorgen erscheint, Darwins Notizbuch, sein Leben, seine Reisen, seine Entdeckungen. Übermorgen, wie gesagt, erscheint es bei WBG Thais. 160 aufwendig gestaltete Seiten für 28 Euro. Geschrieben hat es der Brite Jonathan Clemens. Aus dem Englischen wurde es übersetzt von Birgit Lamertz-Beckschäfer. Und ich sprach darüber mit dem Lektor des Buches, mit Johannes Klemm. Und dafür sage ich vielen Dank, Herr Klemm.
War mir ein Vergnügen.
Würden wir Menschen die Siesta ernst nehmen und konsequent praktizieren, in was für einer Welt würden wir leben? Vielleicht in einer besseren. Sie ist nämlich weitaus mehr als ein Moment der Ruhe. Welches Potenzial in einem kleinen, aber feinen Mittagsschlaf liegt, das hat den französischen Philosophen Thierry Pacot bereits 1998 interessiert. Da erschien zum ersten Mal sein Essay »Die Kunst des Mittagsschlafs«. 2013 dann folgte die deutsche Übersetzung, die schnell vergriffen war. Ja, warum wohl? Jetzt liegt endlich die zweite Auflage vor. Anlass für uns und unsere Rezensentin Vera Block, sich dieser Lektüre anzunehmen.
Im Juni dieses Jahres, als gefühlt ganz Deutschland auf Homeoffice umgestiegen war und langsam anfing, in diesem digitalen Neuland-Modus tatsächlich zu funktionieren, konnte man in mehreren Zeitungen lesen:
Ein Vorteil, wenn man von zu Hause aus arbeitet. Man hat die Möglichkeit zum Kurzschlaf.
Der Autor des Essays »Die Kunst des Mittagsschlafs«, Thierry Pacot, hätte seine Freude an diesem Artikel gehabt. Denn Pacot beklagt, ein Nickerchen sei eine Seltenheit geworden. Es kann aber auch sein, dass der französische Philosoph sich fürchterlich geärgert hätte. In seinem Essay sorgt er sich, die Arbeitgeber könnten den Mittagsschlaf, einen bewährten Muntermacher, als ein Mittel zur Leistungssteigerung entdecken. Seit der Veröffentlichung 1998 ist dies vielerorts tatsächlich geschehen. Ob in den Produktionsstätten und Zentralen von Weltkonzernen, im Geschäftsviertel Madrids oder in Berlin-Mitte, überall entstehen Ruhezonen. Sie bieten Möglichkeiten, ein Nickerchen direkt am Arbeitsplatz oder gleich um die Ecke zu machen, um sich nach dem sogenannten Powernap ohne Zeitverlust wieder in den Produktionsprozess einzufädeln. Trotzdem ist der Essay auch noch nach über 20 Jahren aktuell. Denn die sogenannte sechste Tageszeit, die Mittagsruhe, bedeutet laut Pacot viel mehr als ein kurzes Durchschnaufen im Arbeitsalltag. Eine Siesta ist ein Sich-Zurückziehen und ein Zu-sich-Finden. Entspannen, ein wenig dösen, Sex haben, mal eine Weile einfach nichts tun. Die Siesta ist eine der letzten Bastionen der Selbstbestimmung moderner Menschen, so Pacot. Ansonsten sind sie in die Weltmaschine des globalen Kapitalismus eingepfercht. Die Vernetzung und konstante Verfügbarkeit hätten eine konsumfreundliche, weltweit gültige Zeitrechnung geschaffen, in der eine individuelle Zeiteinteilung kaum noch möglich ist. Also nennt Pacot eine Siesta die Insel des Widerstands.
Die Betriebsamkeit der großen Städte, die Übernahme internationaler Zeitpläne, die allgemeine Verbreitung der Klimaanlage und die Vorherrschaft der Arbeits- und Geldideologie verbannen den Mittagsschlaf als alte, dörfliche, traditionelle und unproduktive Gewohnheit. Ihn unter solchen Bedingungen zu verteidigen, bedeutet, sich der Political Correctness zu widersetzen.
Diese kämpferischen Erkenntnis schickt Thierry Pacot durchaus amüsante Kapitel voraus. Denn es liegt in der Natur eines Essays, eine geistreiche Beobachtung gesellschaftlicher Phänomene zu sein. Epoche um Epoche beschreibt Pacot die Darstellungen der Mittagsruhe in der Malerei. Er taucht in die Welt der antiken Mythen ein, als die Mittagsruhe eine Zeit der Wollust und Erotik war. Er lässt die Geschichte der organisierten Zeit Revue passieren, vom Glockenschlag einer Klosterkirche bis hin zur Entstehung der globalen Weltzeit.
Indem er sich von den natürlichen Zyklen wie Tag und Nacht, den Jahreszeiten, den Lebensabschnitten und Ähnlichem befreite, unterwarf sich der Städter dem Zwang der Zeit, wie sie unerbittlich durch den Automaten festgelegt wurde.
Pacots Ausführungen haftet ein Eurogar-Frankozentrismus an, ob Malerei, Literatur oder Philosophie. Es ist die Welt eines mitten in Good Old Europe geformten und tätigen Gelehrten, die ihm den Stoff und die Argumente liefert. Selten wagt Pacot einen Blick über den europäischen Tellerrand. Gleichzeitig beklagt er, dass sich bislang weder Ethnologen, noch Soziologen, noch Geographen, noch Ökonomen ausreichend mit der Sieste beschäftigt hätten. Die Kunst des Mittagsschlafs ist ein Kompendium amüsanter und lehrreicher Fakten und Beobachtungen rund um den urbanen Lebensraum. Die Mittagsruhe sei dabei ein kristalliner Moment, der ein Gefühl vollkommener Freiheit hervorruft. Und Thierry Pacots Gedanken über den Wert der Siesta bekamen in Corona-Zeiten eine erlebbare Bestätigung. Als viele ihre Arbeit ins Homeoffice verlegten, wurde auch die Arbeitszeit mitsamt der Mittagspause umgestaltet. Statt hektischem Plaudern in der Kantine war plötzlich ein Rückzug wieder möglich, sogar ein Nickerchen.
Die Selbstbestimmtheit, die sich jeder in seiner Arbeit zu bewahren wünscht, hängt zu einem großen Teil von der Möglichkeit ab, selbst über seine Zeit zu verfügen.
Das blaue Paperback-Buch ist mit Abbildungen der Gemälde illustriert, auf die Thierry Pacot in seinem Essay eingeht. Liegende, schlafende, ruhende Menschen. So nimmt die abstrakte Materie Gestalt an und es macht Freude, Werke etwa von Peter Bruegel dem Älteren oder Eugène Delacroix aus Pacots Perspektive neu zu entdecken. Das Buch ist nicht dick, 96 Seiten. Schnelllesende können es während einer ausgedehnten Sieste auslesen. Und wenn man dabei einnickt, so wäre das bestimmt auch im Sinne des Verfassers.
Meint unsere Rezensentin Vera Block über das Buch »Die Kunst des Mittagsschlafs« von Thierry Pacot, aus dem Französischen übersetzt von Melanie Häusel und Sabine Zuck. Erschienen ist das Büchlein bei Steidl als Taschenbuch, 96 Seiten, es kostet knapp 10 Euro. Deutschlandfunk Kultur, die politische Lesart am Samstag. Was ist nur los mit Männern, die heute zwischen 40 und 55 sind? Einige von ihnen zumindest leiden an einem diffusen Gefühl der Unzufriedenheit. Klar, das gibt es auch bei Frauen, aber bei Männern, so die These der langjährig praktizierenden Business Coach Susanne Lübben, hat es damit eine spezielle Bewandtnis. Welche, das hat sie in ihrem neuen Buch Dry Aged, wie Mann ab 40 die Weichen neu stellt, beschrieben. Und jetzt sage ich herzlich willkommen im Deutschlandfunk Kultur, Susanne Lübben.
Herzlich willkommen selber.
Lassen Sie uns mal die Symptome ein wenig spezifizieren, die Ihnen in dieser Generation von Männern immer wieder über den Weg laufen. Welche sind denn das zum Beispiel?
Es ist ganz klar zu erkennen, dass Sie keinen guten Zugang zu Ihren Gefühlen haben.
Und was ergibt sich aus alledem? Wie sind diese Männer drauf, die dann zu Ihnen kommen?
Die Probleme sind unterschiedlich. Da gibt es halt eben so, dass im Job tatsächlich, oft ist der Anlass der Job, dass zum Beispiel eine Stelle gefährdet ist, oder vielleicht tatsächlich eine Kündigung auch schon ausgesprochen ist, dass so ein Burnout gewesen ist oder bevorsteht, das keinen Spaß mehr macht, was derjenige macht. Oder dass er tatsächlich ins Hintertreffen geraten ist durch Jüngere. Das kann auch mal vorkommen eben.
Jetzt könnte man denken, okay, auch all das kann natürlich Frauen passieren. Bei Männern allerdings drückt sich das, das schreiben sie anders aus. Unter anderem deswegen, weil sie eben eine Art verbarrikadierten Zugang zu ihren Gefühlen haben. Jetzt könnte man auch sagen, naja, ist ja irgendwie eine Binse, Männer und Gefühle. Das ist nicht immer gut zusammen. Aber wie kommt es genau, dass sie in dieser Generation ein so großes Problem zum Zugang ihrer Gefühlswelt haben? Wie erklären Sie sich das denn?
Ja, es kommt durch die Geschlechterprägung natürlich sehr zustande, die sehr alt ist schon und ist nach dem Zweiten Weltkrieg, gab es aber so eine Art Wiederherstellung dieser Geschlechterprägung. Und da ist der Mann nicht verbunden mit Gefühl. Die Frau darf gefühlig sein, aber der Mann ist mit Kraft oder vielleicht sogar mit Gewalt verbunden, mit Sachlichkeit. Es ist eben so, dass damals aber noch die Klischees herrschten. Die Frau ging nicht arbeiten, der Mann ging arbeiten. Das heißt, der Mann hat fast in seiner ganzen Kindheit bis Jugend eine Welt erlebt, die eigentlich sehr fern von Männern war. Und dagegen aber viele Frauen, also Kindergärtnerinnen waren Frauen, Lehrerinnen waren, es gab natürlich auch männliche Lehrer, klar, aber es waren viele Frauen, die Mutter natürlich, die nicht unbedingt arbeitete in der Zeit noch. Da kommt es ja zu dieser Umkehridentifikation, dass der Mann eigentlich nicht so genau lernt, wie ein Mann ist, weil er mit denen viel weniger zu tun hat und die auch nicht sowas spiegeln wie Gefühle oder sowas. Aber er sieht, wie Frauen sind. Und wenn er ein Mann sein will, dann muss er sagen, okay, ich weiß, wie eine Frau ist, so will ich nicht sein.
Ich war doch sehr erstaunt. Wir reden hier von der sogenannten Generation X. Wir sagten es ja angangs, 40 bis 55 genau. Sind diese Männer heute alt. Und ich falle auch in diese Generation und dachte, na ja, komm, wir waren doch schon viel weiter zu dieser Zeit. Aber das Ganze hat tatsächlich eine gesellschaftspolitische Dimension, die Sie in Ihrem Buch aufmachen. Denn wenn man sich vergegenwärtigt, was alles in dieser Zeit los war, dann kann man auch schlussfolgern, welche Gefühlswelten sich daraus ergeben und welche Art und Weise Dinge zu tun. Welche wichtigen Meilensteine historischer Natur zählen denn da rein in diese Zeit der Prägung?
Es sind einige, es sind unterschiedliche, aber natürlich die Ölkrise, wo dann zum ersten Mal Ressourcenknappheit klar wurde. Vorher war die Babyboomer-Generation war ja noch davon geprägt, dass Wohlstand existiert und natürlich die Kriegsgeneration auch. Und nun sollte es auf einmal ein Mangel entstehen. Es gab aber auch Tschernobyl natürlich, der ganz große GAU, der viele sehr erschreckt hat, dass die Welt auf einmal gefährlich ist. Es gab aber auch natürlich so Sachen wie Emanzipation, Emma, Paragraph 218, all diese Sachen, die das Weltbild ins Wanken gebracht haben. Es gab aber natürlich auch solche Sachen wie Filme und die Technik. Also insbesondere der Computer zog ein mit dem Commodore 64. Damit wurde quasi das Computerzeitalter eröffnet.
Und gleichzeitig aber auch Existenzängste, die Arbeitslosigkeit wurde plötzlich zu einem Thema. Und Sie beschreiben auch dadurch natürlich auch Ängste bei Jungen geschürt worden sind. Es geht hier um die Existenz, man muss cool sein, man muss hart sein, auch wenn man 68er Eltern hatte.
Genau. Ich glaube, die 68er, vielleicht haben die Männer den Jungs was Besseres vorgelebt. Ich fürchte nicht, weil sie halt auch noch nicht so reflexiv und so. Heute ist es ja anders. Die Männer versuchen, viel mehr Zeit mit ihren Kindern zu verbringen. Und damals sind die halt eben arbeiten gegangen. Und wenn die wieder kamen, dann waren die Kinder im Bett.
Und so lange ist das noch gar nicht her. Über das Hier und Jetzt können wir gleich noch sprechen. Aber vorerst würde ich ganz gerne wissen, Susanne Lümm, wie arbeiten Sie denn mit diesen Männern? Wie versuchen Sie, den Zugang zu den eigenen Gefühlen zu trainieren und dann auch zu managen? Das muss man ja auch aushalten können als Mann.
Ja, das stimmt. Also mit Humor ist natürlich immer hilfreich. Also ich stelle natürlich Fragen und Fragen ist auch etwas, was immer zu Antworten führt. Wenn man sie beantworten muss, dann kommt auch ein ganzer Gedanke zustande und dann steht man auf einmal davor und denkt, habe ich das jetzt gerade gesagt sozusagen? Und das geht so ganz langsam. Ich frage immer tiefer, das ist eine Methode. Aber nicht alle gehen zum Coaching und ich finde, es ist ein Versuch wert, das auch auf eigene Faust zu probieren. Und da gibt es viele Tools, ich nenne mal das innere Team als Beispiel von Schulz von Thun. Da wird dann eben eine Frage gestellt, vielleicht eine Entscheidung, was würden Sie gern beruflich machen oder wie stehe ich dazu, diese Stelle anzunehmen? Und dann wird dazu ein inneres Team erstellt. In diesem inneren Team sind ganz viele Sachen versammelt. Sachliche Argumente genauso wie Gefühle, wie Bedürfnisse, wie Werte auch. So kommt man so langsam dazu, weil da schreibe ich alles auf einen Flipchart und gebe den Stimmen auch einen Namen, vielleicht die Bedenkliche oder die Mutige oder der Mutige und der Bedenkenträger oder sowas. Ne? Und frage, welchen Satz er nun genau sagt und wie, ich zeichne das auch ein bisschen, wie diese Figur dann guckt, wo ja immer schon ein gewisses Gefühl dabei ist. Und dann sieht der Mann das da vor sich und dann ist dem das klar, was in seinem Innern sich so abspielt. Und auf einmal entdeckt er da Impulse, nenne ich es mal, die er vorher so nicht geahnt hat.
Und das Ganze nennt man und kennt man unter dem Stichwort Midlife Crisis, was manche fühlen und eben mit so einem diffusen, unzufriedenen Gefühl zu ihnen kommen und sie klären diese Gefühlswelt Und im besten Falle folgt daraus, dass man das tut, worauf er Lust hat, im besten Sinne, im Interesse hoffentlich auch seiner ganzen Familie, wenn er dann welche hat. Susanne Lübben, nun ist ja inzwischen eine ganz andere Generation, Sie haben es bereits angesprochen, auf den Plan getreten, junge Menschen, die zum einen nicht mehr unbedingt im klassischen Mann-Frau-Schema denken, und solche, die Sinnhaftigkeit ihres Tuns viel mehr hinterfragen, auch bereit sind dafür zum Beispiel weniger zu verdienen.
Genau.
Stimmt Sie denn das zuversichtlich und was können Männer zwischen 40 und 55 von diesen jungen Menschen lernen?
Ja, tatsächlich der größere Blick auf das Private möglicherweise, zu profitieren von einer Beziehung, indem man gute Gespräche mit einer Partnerin führen kann und nicht immer nur nebeneinander herlebt sozusagen, die Kinder wirklich kennenzulernen und von deren Kreativität und Spielerischem auch profitieren zu können, sich zu erinnern daran. Ich glaube, die könnten eine Menge lernen von denen. Ich will auch nicht sagen, dass alle so sind. Es ist natürlich schon auch die Prägung, ne? Die Eltern sind eben diese Generation.
Klar, es gibt ja unterschiedliche Individuen. Aber die zu Ihnen kommen,
genau,
die haben oft eben dieses Problem, sonst hätten sie dieses Buch nicht geschrieben.
Die achten einfach auf andere Sachen. Für die hat die Liebe einen sehr hohen Stellenwert. Und das haben wir den anderen, die anderen Männer auch, die Liebe. Also das will ich gar nicht sagen. Nur die Kommunikation fällt ihnen oft schwer.
Und Sie helfen diesen Menschen auf die Sprünge? Genau. Mit Ihrem neuen Buch Dry Aged, wie man ab 40 die Weichen neu stellt, von Susanne Lübben, erschienen im Campus Verlag, 252 Seiten, 22 Euro. Danke für das Gespräch, Susanne Lübben, hier im Deutschlandfunk Kultur.
Ich danke Ihnen.
Nun geht es um ein neues Buch mit dem Titel »Die Kunst, sich zu verlieren«, ein Wegweiser. Das weckt Erwartungen und vielleicht auch Erinnerungen etwa an Erich Fromms »Die Kunst des Liebens« oder dem Hermann Hesse-Text »Die Kunst des Müßiggangs«. Analysen alltagskultureller Phänomene, Texte mal mehr, mal weniger fürs Diskurswohnzimmer. Nun also »Die Kunst, sich zu verlieren«. Geschrieben hat es die US-amerikanische Essayistin, Historikerin und Aktivistin Rebecca Solnit. Das ist ein sehr persönliches Buch, sehr persönlich besprochen von meinem Kollegen Gerd Brendel.
Irgendwie dachte ich an dich, frag mich nicht warum, endet die Mail meiner Redakteurin mit dem Auftrag, die Kunst, sich zu verlieren, von Rebecca Solnit zu besprechen. Die Nachricht erreicht mich unterwegs nach Italien, einem Ort wie geschaffen, sich zu verlieren, auf dem Ruinenfeld des römischen Ostia Antica unter schweißtreibender Spätsommersonne oder im Gassengewirr von Genua oder Rom. Auch wenn ich im Zug unterwegs bin und nicht zu Fuß, wie Säume nach Syrakus oder wie Eichendorfs Taugenichts, zwischen den grünen Bergen und an lustigen Städten und Dörfern vorbei, gehen Italien hinunter.
Ich hatte noch gar nicht daran gedacht, dass ich eigentlich den rechten Weg nicht wusste.
Unterwegs sich zu verlieren. Auch Solnit schreibt darüber. Ihre erste Erinnerung führt sie allerdings zurück in die eigene Kindheit. Es ist der Sederabend vor dem Pessachfest, zu dem sich ihre jüdisch-katholische Familie versammelt hat. Unbemerkt von den Erwachsenen trinkt die kleine Rebecca den Becher Wein, der eigentlich für den Propheten Elia bestimmt ist. Solnit erinnert sich an
ein Gefühl der Gelassenheit in der plötzlich spürbaren Schwere eines kleinen Körpers.
Rausch als Erfahrung, sich zu verlieren. Ich habe meine Redakteurin in Verdacht, dass sie deswegen an mich dachte, in Erinnerung an die eine oder andere gemeinsam erlebte berauschte Partynacht und an meine Erzählungen rauschhafter Abenteuer mit Wildfremden im Club oder sonst wo. Solnit allerdings belässt es bei dem einen Kinderrausch. Stattdessen nimmt sie ihre Leserschaft mit auf Reisen. Nein, nicht nach Italien, sondern durch den nordamerikanischen Kontinent. Ihre Geschwister im Geist sind nicht die Romantiker des frühen 19. Jahrhunderts, sondern die europäischen Ankömmlinge in einer Welt, die nur ihnen als neue Welt erschien, als Terra Incognita. Diese Amerikaner wussten nicht, wo sie sind, schreibt sie, und es habe sie auch nicht sonderlich interessiert. Solnit zitiert den aus Uruguay stammenden Schriftsteller Eduardo Galeano, der in den offenen Adern Lateinamerikas die These aufstellt, dass Amerika zwar erobert, aber nicht entdeckt worden sei. Solnit folgt nicht den breiten Schneisen, die die Conquistadores durch den Urwald auf der Suche nach dem Eldorado schlugen oder den endlosen Planwagenkolonnen der Siedler Richtung Westen. Sie erinnert an die, die sich in der Wildnis verliefen und ein neues Leben fanden. Wie die Puritanerin Eunice Williams, die 150 Jahre später von Mohawk-Indianern entführt wurde, heiratete, eine Familie gründete und es später vorzog, lieber als Wilde zu leben, als auf den rechten Weg der weißen Kolonisatoren zurückzukehren.
Verliert man sich, ist die Welt größer geworden als das Wissen, das man von ihr hat,
schreibt Solnit. Sie erzählt Geschichte aus dem Blickwinkel von Außenseiterinnen, die den Weg zurück in den Mainstream verschmähten. In den Passagen über die Irrwege des jüdischen Teils ihrer Familie, die sich in den Gassen russischer Städte verlieren, beschreibt sie den Preis, den ihre Groß- und Urgroßeltern zahlten, um im amerikanischen Mainstream anzukommen. Über den Verlust des angestammten Familiennamens vor den Einwanderungsbeamten in Ellis Island bis zum Verlust der eigenen Sprache und eigener Traditionen. Dass in der jüdischen Tradition das Sich-Verlieren mit der Exodus-Geschichte, in der die Israeliten immerhin 40 Jahre durch die Wüste irren, einen festen Platz einnimmt, ist ihr allerdings keine Zeile wert. Dafür schildert Solnit seitenlang die eigene Heimatlosigkeit angesichts einer Familie, in der die alten Geschichten zu klischeehaften Anekdoten geronnen sind. Sie bekennt:
Manchmal glaube ich, ich bin Historikerin geworden, weil ich keine Geschichte habe.
Die sucht die Kulturhistorikerin, Feministin, Umwelt- und Menschenrechtsaktivistin auf ihren ganz persönlichen Irrfahrten kreuz und quer durch die USA. Seite um Seite beschreibt sie ihre Erlebnisse in diversen amerikanischen Nationalparks. Für jemanden, der, wie ich, mit den Wüstenlandschaften der USA vor allem das Aussteiger-Hippie-Festival von Burning Man in Nevada und bewusstseinserweiternde Substanzen verknüpft, eine wenig wegweisende Lektüre. Der englische Originaltitel des Buches lautet »A Field Guide to Getting Lost«. Field Guide werden auch botanische und zoologische Bestimmungsbücher genannt. In der Tat wimmelt es in Solnits Essay von seltenen Vögeln und großen und kleinen Nagern. Besonders Landschildkröten haben es der Autorin angetan. Die Rückbesinnung auf die unberührte Flora und Fauna steht in der Tradition des amerikanischen Transzendentalismus. Denker wie Henry David Thoreau und Ralph Waldo Emerson verknüpften darin europäische Romantik mit Zivilisations- und Kulturkritik. Thoreau gilt als der Erfinder des zivilen Ungehorsams. Erstaunlich, dass Solnit ihn nur ein einziges Mal zitiert.
Nicht eher, als bis wir die Welt verloren haben, fangen wir an, uns selbst zu finden.
Solnit schreibt ausführlich über das irrelichternde Blau in den monochromen Bildern von Yves Klein, aber die blaue Blume der Romantik fehlt. Immerhin entdecke ich einen Dichter, der mir auf meiner Italienreise immer wieder begegnet. Dante. Solnit zitiert ihn einmal mit einer Zeile aus der Divina Commedia. Dabei wäre selbst dem Kellner, der mir meinen Aperitif in der römischen Eckkneipe serviert, ein besseres Zitat zur Kunst, sich zu verlieren, eingefallen.
Auf der Hälfte des Weges unseres Lebens fand ich mich in einem finsteren Wald wieder, denn der gerade Weg war verloren.
Solnit braucht knapp 200 Seiten, wofür Dante 3 Zeilen reichen. Dann doch lieber sich selbst verlaufen, egal wo, ganz ohne Wegweiser.
Meint unser Rezensent Gerd Brendel. Er hat uns das Buch »Die Kunst, sich zu verlieren, ein Wegweiser« von Rebecca Solnit in der politischen Lesart vorgestellt. Erschienen ist es bei Mattes und Seitz, 204 Seiten, 22 €. Übersetzt hat es Michael Munting.